der letzten Folge gefühlt 2 Jahre vorgegriffen haben und uns um die Siegelung, die erst beim Artikel 248 kommt, zugewendet haben, können wir uns doch wieder mal versuchen, in unserer altbewährten oder schon sehr alten Serie Artikel für Artikel.
Ich habe geschaut, die letzte Folge war im Februar.
Wir kommen zum Artikel 179, wo der Randtitel trägt «Auskunftspersonen bei polizeilichen Einvernahmen». Willst du kurz sagen, was da genau die Regelung ist?
179 Absatz 1 legiferiert, dass eine Person als Auskunftsperson zu befragen ist, die nicht als beschuldigte Person unmittelbar in Betracht kommt. Und im Absatz 2 vorbehalten bleibt die Vernahme als Zeugin oder Zeuge gemäss Artikel 142 Absatz 2.
Das Gesetz definiert, dass die Polizei in der eigenen Ermittlungskompetenz, insbesondere eben im polizeilichen Ermittlungsverfahren oder im Ermittlungsverfahren an und für sich, eine Person nur als beschuldigte Person oder als Auskunftsperson befragen kann. Egal, ob das jetzt eine Privatklägerin ist oder ein Zeugen ist. Und es gibt die Regel, die ist ja dann eben im 142er gewesen, die Kantone können gewissen Polizeioffizieren sozusagen Kompetenz geben, auch dürfen Personen als Zeugen befragen oder als Zeugin, aber es kommt nur bei den delegierten Einvernahmen in Betracht. Man redet hier von einer, beim 179 Absatz 1 von einer Auskunftsperson sui generis, also ergänzend zum Artikel 178, wo ja die Rollen definiert, wenn eine Person muss als Auskunftsperson befragt werden. Relevant ist da, dass die Polizei grundsätzlich Personen nicht unter einer strafbewährten Wahrheits- oder Aussagepflicht kann einvernehmen, sondern jede Person hat bei der Polizei grundsätzlich das Recht zu schweigen und keine Person kann diszipliniert werden, dass sie die Unwahrheit sagt. Es gibt dort dann noch gewisse Einschränkungen, da kommen wir im 180 dazu, bzw. 181, was man da noch muss vorhalten muss, betreffend Begünstigung etc.
Jetzt das, was du sagst, hast du das Gefühl, das ist bekannt? Und beschlägt das den Beweiswert durch unseren Justizapparat in den Befragungen der Polizei?
Befragungen der Polizei allein sind ja in der Regel nur bedingt verwertbar oder relativ verwertbar. Es kommt in der Regel nachher, zumindest wenn das verlangt wird, noch zu einer parteiöffentlichen Einvernahme, wo man ja dann je nach Rolle muss unter Wahrheitspflicht aussagen. Unter Wahrheitspflicht Aussagen machen, dass man dann relativiert in der Gesamtaussagewürdigung, dass in der ersten Einvernahme die Person ja noch keine Wahrheitspflicht gehabt hat. Da hast du recht, das findet sicher keine besonders grosse Beachtung dann noch in diesem Kontext.
Ja, und es ist einfach ein riesiges Problem in dieser Reihenfolge, dass wir eben zuerst meistens eben nicht dabei sind und auch keine Wahrheitspflicht besteht. Und wenn du dich halt gegenüber der Polizei einmal festgelegt hast, auch wenn du alle hättest lügen können, aber wenn du dich einmal festgelegt hast, dann kommst du nicht mehr auf das zurück. Also es unterspielt ein bisschen Teilnahmerecht.
Die Polizei muss sich grundsätzlich nur Gedanken machen, die Person, die ich befragen will, hat es da genug Verdachtsmomentum, dass ich die Person bereits als beschuldigte Person befragen muss? Oder ist es unklar, oder hat die Person eher zeugenähnliche Stellung? Ganz so einfach ist es für die Polizei doch nicht. Sie muss sich nämlich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung noch Gedanken machen dazu, ob die betroffene Person Zeugnisverweigerungsrecht hat, insbesondere und am häufigsten sind sie aufgrund von persönlicher Nähe. Und das kennen wir ja bei diesen abgemischten Formular gibt es nicht nur den allgemeinen Hinweis auf ein Schweigerecht, sondern man sagt, überdies dürfen Sie auch die Aussage verweigern, falls Sie mit der Person XY verwandt sind. Das ist natürlich rechtlich und technisch alles korrekt, aber für die betroffene Person checkt man das nicht. Also was darf ich jetzt nichts sagen? Warum darf ich nichts sagen? Und cetera. Also es ist so eine doppelte Aussagenverweigerung, die eigentlich wo nicht immer ganz verständlich ist für die betroffene Person. Und auch bei der Polizei befragt werden, ich meine, der Hinweis auf Aussageverweigerung, auf Schweigerecht, das kommt schon immer sehr floskelhaft über. Es wird sehr beiläufig am Anfang, wenn eine Person sehr nervös ist, gesagt. Und die wenigsten entscheiden sich dann ohne eine Beratung dazu, die Aussage zu verweigern, wenn man so vorgeladen wird als Auskunftsperson. Das ist natürlich immer noch die... Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn die Polizei jemanden befragt, dann hat man auch die Antworten.
Ich finde, das ist sehr ein sehr wichtiges Thema und lass uns doch das einmal vielleicht im nächsten Podcast separat besprechen, warum quasi man da immer aktiv mitwirkt. Aus einer Vorstellung heraus wahrscheinlich, dass wenn ich nichts sage, mache ich mich verdächtig. Ich finde, das hat einen eigenen Podcast verdient.
Und die Konsequenz von dem Artikel 179 ist, um das vielleicht noch abschliessend zu benennen, auch, dass Personen, wo relativ klar ist, die sind Strafantragsteller, die werden später im Verfahren per se als Privatkläger auftreten, die haben keine Aussagepflicht bei der Polizei. Obwohl sie ja, wir haben das im letzten Artikel für Artikelfolge besprochen, Privatkläger sind zwar als Auskunftspersonen zu befragen, haben aber eine Aussagepflicht. Das entfällt auch wieder bei der polizeilichen Einvernahme, wo Polizeipersonen als Auskunftspersonen sui generis befragt werden. Vielleicht können wir damit gerade zum Artikel 180 übergehen, wo die Stellung der Auskunftspersonen, wir sind im vierten Kapitel, Auskunftspersonen definiert. Dort wird festgehalten, und das finde ich immer recht kompliziert, man muss es auch immer wieder anlesen, dass Auskunftspersonen nach Artikel 178 Litera B bis G nicht zur Aussage verpflichtet sind und dass für sie sinngemäß Bestimmungen über die Einvernahme der beschuldigten Person gelten. Im Absatz 2 wird dann gesagt, wenn die Privatklägerin oder der Privatkläger als Auskunftsperson befragt wird, in der Klammer wird bemerkt im Gesetzestext, Artikel 178 Litera A StPO, sind vor der Staatsanwaltschaft und vor dem Gericht sowie vor der Polizei, wenn die in der delegierten Befragung agieren, zur Aussage verpflichtet. Und im Übrigen sind Bestimmungen über Zeuginnen und Zeugen sinngemäß anwendbar.
Mit Ausnahme vom 176.
Genau. Also ein reichlich komplizierter Artikel 180.
So, der Artikel 176 ist die unberechtigte Zeugnisverweigerung. Ja, es ist sehr kompliziert geregelt.
Genau.
Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, als Auskunftsperson musst du nicht mitwirken, hast ein Aussageverweigerungsrecht, es sei denn, du bist der Privatkläger und wirst durch die Staatsanwaltschaft oder im Auftrag von der Staatsanwaltschaft oder dann eben vom Gericht befragt.
Und dann, um es noch komplizierter zu machen, eine Privatklägerschaft, die als Auskunftsperson befragt wird, ist aber nicht wieder verpflichtet zur wahrheitsgemäßen Aussage, beziehungsweise gibt es dort keinen Vorhalt vom Artikel 307 StGB, dass man sich beim falschen Zeugnis kann strafbar machen kann. Also, das wird versucht abzubilden, dass eine Privatklägerin, ein Privatkläger eben auch aus Eigeninteresse handeln kann. Und das wird dort gesagt, dass man das per se, also von ihrer Stellung her, kann eben auch ein parteiliches oder ein tendenziöses, voreingenommene Schilderungen sind zu erwarten. Und man will das nicht nur erschweren durch eine strafbewährte Wahrheitspflicht.
Genau. Ja. Also das klingt jetzt grauenhaft kompliziert. In der Praxis ergänzt sich daraus aber eigentlich nicht so viel Problem. Das hat sich gut eingespielt. So ist das auch so?
Ich muss immer wieder anlesen. Mir ist nie so ganz klar, weil ich finde es relativ kompliziert, aber in der Praxis sind das mittlerweile gewisse Standards, die sich da entwickelt haben.
Ja. Es wird einfach immer umfassend belehrt, dass man da ja nichts falsch macht. Und wenn dann die Belehrung mitunter länger geht als die eigene Befragung, wirkt ein bisschen absurd. Und als Verteidigung ist es auch wichtig, dass man den Klienten oder als Vertreter von einer Privatklägerschaft, dass man die Klientschaft auf das vorbereitet. Weil, oder man geht dort hin, will eigentlich loslegen, will seine Sachen erzählen, will Fragen beantworten und nachher wird man mal eine Viertelstunde belehrt.
Genau, komm, dann schliessen wir doch gerade noch mit dem Artikel 181 ab. Dann
ja. Haben wir die Auskunftspersonen abgehandelt. Also da geht es darum, dass Strafverfolgungsbehörden, Strafbehörden, also auch Gericht, zu Beginn der Einvernahme
tut man die Auskunftsperson auf ihre Aussagepflicht oder ihre Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrecht aufmerksam machen.
Genau, sie weisen die Auskunftspersonen, die zur Auszug verpflichtet sind, also Privatkläger, oder sollte man sich bereit erklären, auszusagen, dann noch weiter auf mögliche Straffolgen von der falschen Anschuldigung, von der Irreführung von der Rechtspflege oder von der Begünstigung hin. Also, dass die Auskunftspersonen entweder sui generis von der Polizei oder die Auskunftspersonen nach 178 Buchstaben B bis F nicht zur Aussage verpflichtet sind, kann man sich fragen, was passiert, wenn die Belehrungen unterlassen worden sind. Ich denke, beim Auskunftsperson sui generis, wo steht im 179er, dass die Vorgaben von der Einvernahme von der beschuldigten Person analog anwendbar sind, wie es dort steht, muss die Konsequenz auch sein, dass man dort, falls man die Hinweis nicht macht, dass es zu einer absoluten Unverwertbarkeit führt, die glaube ich im 158er statuiert ist, und somit haben wir einen Anwendungsfall von 141 Absatz 1 StPO von einer absoluten Unverwertbarkeit. Weiter kann man sich auch fragen, was passiert, wenn man eine zur Aussage verpflichtete Privatklägerschaft nicht auf ihre Aussagepflicht hinweist. Hat es dort Konsequenzen? Ich denke, das hat keine praktische Bedeutung, weil die unberechtigte Aussageverweigerung von der Privatklägerschaft kann eben nicht sanktioniert werden. Das ist ein Vorbehalt, der Artikel 176 von der StPO, wo man besprochen hat, die unberechtigte Zeugnisverweigerung.
Ja, und auch rein praktisch. Als Privatkläger, wenn du Strafanzeige machst, dann bist du ja auch bereit, Aussagen zu machen. Also es wäre ein bisschen schräg, wenn du die Aussagepflicht würdest nicht nachkommen. Jetzt kriege ich, was ist der Fall, wenn man Belehrung nach Absatz 2 vom 181er unterlässt?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Also was ist, wenn bei einer Auskunftsperson der Hinweis unterbleibt, hey, du darfst niemanden falsch anschuldigen, du darfst keine Irreführung von der Rechtspflege begehen oder du darfst niemanden begünstigen. Das hat keine weiteren Konsequenzen. Man sagt da, es ist nach der zumindest im Basler Kommentar vertretenen Auffassung kein Gültigkeitserfordernis von der Einvernahme. Also es führt nicht zu einer Unverwertbarkeit von der Einvernahme.
Willst du das nicht analog vom StPO 177 Absatz 1 lösen? Also da wäre dann die Belehrung, also wenn die Belehrung unterbleibt, ist das in meinen Augen ungültig. Hat da der Basler Kommentar kommentiert?
Also der 177er redet von 307 StGB.
Mhm.
Die anderen Hinweise sind Hinweise von 303 bis 305 StGB. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Habe ich dich überzeugt?
Also ich würde ad hoc sagen, dass bei Privatklägerschaft Artikel 177 Absatz 1 analog gilt und bei den übrigen Auskunftspersonen analog von der beschuldigten Person der 158 Absatz 2 zum Zug kommt.
Also du würdest sagen, wenn der Hinweis auf 303 bis 305 StGB unterbleibt, ist es absolut unverwertbar?
Genau. Im 158 steht Hinweis bei der ersten Einvernahme. Und Einvernahme ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
Genau, aber bitte, also wenn wir es jetzt wenn genau nehmen, nehmen wir es genau. Das ist abschliessend aufgezählt A bis D, welche Hinweise müssen erfolgen. Dort steht nichts von 303 bis 305 StGB.
Was sagt denn der Schmid dazu? Der hat ja die StPO konzipiert.
Genau, er sagt, es falle auf, dass der 181er Absatz 2 entgegen von diesen parallelen Bestimmungen, die du jetzt da gerade genannt hast, der Hinweis nicht ausdrücklich als Gültigkeitserfordernis nennt. Es spreche aber einiges dafür, dass der Hinweis auf die Strafnorm als Gültigkeitserfordernis für die Verwertung von der Aussage darstelle. Wir reden aber immer noch von Gültigkeitserfordernis und dann haben wir natürlich noch unseren Lieblingsartikel, wo das alles bei schweren Straftaten wieder hinwegschwemmt.
Also man sieht ja jetzt unsere Meinung oder die zwei Kommentare, die sich da widersprechen. Also das haben wir ja schon im letzten Podcast gehabt, wie relativ unsere Wissenschaft ist, dass halt das Ring um Argument ist. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern besser oder weniger, richtiger oder weniger richtig, gerechter oder weniger gerecht.
Und wichtig ist einfach, dass die Justiz, die letztendlich darüber muss entscheiden, dass sie immer einen Gesamtblick macht und nicht wegen einem Einzelfall auf die eine oder die andere Seite kippt, sondern da wirklich aus der Systematik heraus, aus der Idee vom Gesetzgeber, da eine Rechtsprechung entwickelt. Und soweit mir bekannt ist, gibt es die Rechtsprechung noch nicht.
Genau, ich sehe da auch keine Rechtsprechung in dieser Kurzrecherche, die wir jetzt betrieben haben. Aber das macht unseren Job unter anderem auch so spannend, dass eben nicht alles schwarz oder weiß ist. Ganz zum Schluss noch, hast du den LinkedIn-Post letzte gesehen von der Nora Markwalder betreffend rund 40% Rückgang von unbedingten Freiheitsstrafen im 2024?
Was ich sehr löblich finde, weil ja eigentlich hat man gerade bei minderschweren Delikten eine Geldstrafe quasi als Hauptstrafe einführen, was ja auch für die Resozialisierung und die Ansteckungsgefahr in den Gefängnissen etc. sinnig gewesen wäre. Der Gesetzgeber ist dann immer wieder zurückgeschritten und jetzt hat er aber eine Revision vorgenommen, die das Gegenteil bewirkt hat von dem, was man eigentlich beabsichtigt hätte.
Also ob man genau das Gegenteil bewirkt hat, bin ich nicht ganz sicher, aber der Gesetzgeber hat mit der Revision gesagt, es gibt, falls die Staatsanwaltschaft möchte im Rahmen eines Strafbefehls unbedingt die Freiheitsstrafe aussprechen, gäbe es eine Einvernahmepflicht. Und man sieht da offenbar, also auch das Bundesamt für Statistik und Nora sehen da einen Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von der Verurteilungen zu unbedingten Freiheitsstrafen.
Also sprich, man hätte mehr Arbeit und dann wählt man den geringeren Weg.
Das sind die einen. Die anderen sagen, mehr Verfahren bleiben hängig, weil es länger geht, weil man vielleicht bestimmte beschuldigte Personen noch nicht einvernehmen konnte, vielleicht, dass sie sich allenfalls entziehen. Das wird sich jetzt weisen. Aber der eine Verdacht ist, dass die Staatsanwaltschaften einfach das jetzt erledigen mit mehr bedingten Freiheitsstrafen oder mit mehr unbedingten Geldstrafen als zuvor. Was ja im Ergebnis der Sache dient, dass nicht Schnellrichter können, dass nicht Staatsanwalt können zu Richter werden und unbedingt die Freiheitsstrafen aussprechen. Aber ich zweifle jetzt daran, ob das wirklich die Hauptintention vom Gesetzgeber war, mit dem Kniff die unbedingten kurzen Freiheitsstrafen zurückzubinden.
Nein, natürlich nicht. Der Zeitgeist ist ein anderer.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.